Unbehaglich, kurz und erfolglos.
Gesichter zeigen, Vielfalt stärken von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
Herzlich willkommen beim Podcast Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Mir gegenüber in Corona-konformer Distanz sitzt Najib Bibahani. Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor.
Hallo Stella erstmal. Ja, ich bin Najib und ich studiere hier in Köln im Master Musikpädagogik. Mit dir, Stella, auch. Und studiere noch künstlerischen Gesang in Aachen am Standort. Zuvor war ich in Wuppertal und habe dort Gesangspädagogik studiert und auch abgeschlossen. Ja, und neben meinem Studium bin ich ab und zu in Konzerten zu hören, widme mich leidenschaftlich dem Liedgesang und ich bin ein politisch interessierter Mensch.
Du hast uns heute noch jemanden mitgebracht, um die es eigentlich gehen soll. Magst du uns kurz etwas über sie erzählen?
Ja, und zwar eine sehr erfolgreiche Gesangspädagogin des 19. Jahrhunderts, Mathilde Marchesi. Sie hat viele namhafte Sängerinnen zu einer internationalen Karriere verholfen und hat sich dadurch einen ziemlich hohen Namen gemacht, auch damals, und war sehr gefragt, war an verschiedenen Konservatorien tätig, auch als Konzertsängerin vor allem tätig, als Mezzosopranistin und war tatsächlich von 1865 bis 1868 an der Musikhochschule, damals Konservatorium, und damit die erste weibliche Lehrkraft nach 15 Jahren in der Geschichte des Konservatoriums.
Also eine sehr spannende Frau. Die Schlagwörter, die du gesagt hast, die sie vielleicht mit dieser Hochschule verbinden würden, waren ja schon sehr negativ. Kannst du die ein bisschen in einen Kontext rücken für uns?
Das hängt damit zusammen, dass sie auch das Kapitel sehr düster beschreibt. Also sie sagt halt, sie hat nur zwei erfolgreiche Sängerinnen hier in Köln rausgebracht. Deswegen habe ich erfolglos gesagt, weil sie es selber so ein bisschen so sieht, glaube ich zumindest. Kurz, weil es eben halt nur 3 Jahre waren und sonst war sie immer länger an einem Konservatorium. Und unbehaglich, weil ihr Köln, glaube ich, nicht so geschmeckt hat.
Magst du auch, weil ich finde es schön, wenn es auch ein bisschen um dich geht, mir auch deine 3 Worte gegenüberstellen zu ihren?
Ja, heranwachsen, Leidenschaft und Zugehörigkeit, würde ich auch noch sagen.
Dann gehen wir direkt ein bisschen positiver weiter, das finde ich gut. Wenn es jetzt um die gute Dame geht, in welcher kulturellen oder politischen Umgebung war die Persönlichkeit an der Hochschule?
Also ich sagte ja schon, sie war ja im 19. Jahrhundert, also lebte von 1826 bis 1913. Ja, sie ist sehr gut bürgerlich aufgewachsen, wurde aber auch in der Kindheit auf das Frausein vorbereitet. Nähen, Kochen, Flicken standen auf dem Plan und sollte Erzieherin werden.
Ja,
zu der Zeit ja gang und gäbe, dass das so vielleicht lief. Und was man auch vielleicht zu dieser Zeit auch sagen kann, das 19. Jahrhundert, das ist eine Zeit, in der auch Frauen vielleicht eher in der Kunst in Erscheinung traten, um vielleicht so Karrieren wie Fanny Hensel oder Clara Schumann als exemplarisch zu nehmen, als die bekanntesten. Und diese waren aber auch immer im Schatten der männlichen Künstler. Das Singen dementsprechend hatte nochmal eine besondere Rolle, weil Singen ja auch ein gewisses feminines Image hat und damals auch hatte. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, also erstmal war es im 19. Jahrhundert nicht unüblich, dass es erfolgreiche Sängerinnen gab und dass die erste Lehrerin dann eine Gesangspädagogin war. Ja, das vielleicht so ein bisschen zu Mathilde Marchesi und ihrer Zeit im Kontext ihrer Persönlichkeit.
Ich habe mich auch schon gefragt, dass natürlich so jemand aus dieser Zeit wahrscheinlich besser situiert gewesen sein muss, wenn dann so eine akademische Laufbahn stattfindet.
Aber Stella, ich muss gleich dir noch was sagen dazu, okay, dass sie, also sie war gut situiert. Aber
grätsch direkt rein, finde ich gut.
Ja, ich muss, sie war gut situiert, aber dass sie so weit gekommen ist, hat sie vor allem sich selber zu verdanken.
Ah, okay, das war also nicht so sehr familiärer Hintergrund.
Genau, sie sollte Erzieherin werden. Die Familie wollte nicht, dass sie Sängerin wird. Der Vater hatte kein großes Interesse daran. Da wurde eben halt gesagt, die Frau hat ein Bild und dem soll sie entsprechen. Und die Kunst ist halt irgendwie, damit verdient man kein Geld und sie hat sich das selber tatsächlich dann finanziert.
Also war sie sehr leidenschaftlich in dem Bereich?
Absolut, ja.
Jetzt konntest du mit der guten Dame ja nicht wirklich sprechen. Wie viel musstest du lesen? Was hast du gelesen?
Autobiografie habe ich gelesen. Ja, sonst gibt es noch diese Sekundärliteratur so von Roger Neal, diese Lexikonartikel und so, vor allem Autobiografie, Gesangsmethode und Gesangsübungen habe ich mir angeschaut. Das war für mich einfach auch interessant, da reinzuschauen. Und mir ist aber wichtig zu sagen, ich habe natürlich nicht alles gesehen. Also da gibt es noch mehr und Sachen auch, an die man nicht so unbedingt gut rankommt. Aber es gibt noch mehr und ja, bin mal gespannt, wer sich damit noch auseinandersetzt.
Aus Ihrer Sicht, wie würdest du Ihr Verhältnis zur Musik beschreiben?
Es war eine Liebe zur Musik, aber die wurde von außen nicht gern gesehen. Das kann man sagen. Und mit außen nicht nur Familie, sondern auch zum Beispiel Felix Mendelssohn Bartholdy. Der war befreundet mit der Familie und bevor es dann zur beruflichen Ausbildung hinging, hat er ihr auch davon abgeraten. Und dementsprechend finde ich es beachtlich, wie viel Eigeninitiative, wir haben gerade eben darüber gesprochen, sie ergriffen hat, so weit zu kommen, also ein Studium in Paris alleine zu finanzieren, überhaupt außerhalb der Heimat damals einen Lehrer dahin zu gehen, zu einem Lehrer, einen angesehenen Lehrer damals. Und für damals noch nicht globalisierte Verhältnisse mit schwankenden politischen Gegebenheiten, gerade im 19. Jahrhundert, ja, sehr beachtlich und verdeutlicht auch nochmal ihre Liebe zur Musik. Sie war dann halt schon früh als Gesangspädagogin tätig, schon mit 28 und hatte dadurch auch nicht so eine riesensängerische Karriere. Deswegen glaube ich, dass halt zum Ende hin halt vor allem sie sich übers Unterrichten definiert hat und dadurch auch ihr Verhältnis zur Musik geprägt wurde, ne? Anders.
Ja. Kannst du Momente aus den Quellen, die du hattest, finden oder kannst du die erzählen, die sie vielleicht ermutigt haben dann? Weil du sagst, wenn so viel gegen das gesprochen hat, dass sie quasi diese Karriere wählt.
Sie hat ja früh schon angefangen zu unterrichten, um ihr Studium zu finanzieren und war auch dann schon sehr früh Professorin. Und ich glaube, die Rückmeldung ihrer Schülerinnen und Schüler, die haben viel von ihr gehalten und diese Rückmeldung hat ihr, glaube ich, sehr viel gegeben. Das klingt auch oft in der Autobiografie an. Ich glaube, darauf ist sie auch stolz und auch deren internationaler Erfolg. Also die sind weit um die Welt gereist, waren erfolgreich und ja, das bestätigt sie ja natürlich irgendwie.
Jetzt kann man sich das als erste Dozentin an einer Hochschule vorstellen, dass sie wahrscheinlich viel mit Klischees konfrontiert wurde und Schubladen, in die sie gesteckt wurde. Kannst du da etwas nennen aus ihrer Zeit in Köln, was da so gegen das Ankommen hier vielleicht gesprochen hat?
Nein, aus der Zeit in Köln, das ist so knapp geschrieben. Ich glaube, diese Zeit hat sie auch so ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. So knapp wie dieses Kapitel ist im Vergleich zu den anderen Kapiteln. Aber ja klar, natürlich wurde sie mit Klischees konfrontiert. Also schon in der Jugend, habe ich ja vorhin gesagt, nähen und kochen und flicken. Und flicken hat sie gehasst und da hat sie sich gar nicht drin gesehen. Also auch dann später, wo dann gesagt wurde, ja, du wirst jetzt Erzieherin und musst dann zu ihrer Tante nach Wien und soll Erzieherin werden. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Sie wollte das nicht und hat sich dem entrissen, hat sich diesen Stereotypen entrissen, hat sich entschieden, ich möchte dasselbe anpacken, hat sich selber diesen Lehrer gesucht in Paris, hat sich selber das finanziert und hatte tatsächlich auch ein Privatstipendium auch noch bekommen. Also da kam sehr viel Eigeninitiative. Und ich glaube, in diesen typischen weiblichen Stereotypen, da hat sie sich nie drin gesehen. Also damit hat sie sich nicht identifizieren können. Das hört man immer wieder raus. Es gibt eine Stelle, wo sie auch über die Emanzipation der Frau spricht. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht aus ihrer Autobiografie. Ich weiß nicht, Stella, darf ich das noch
sehr
einbringen?
Gerne.
Gut, ja, es ist für mich die einzige Stelle, wo deutlich wird, wie sie die Rolle der Frau sieht in diesem Jahrzehnt oder wie sie auch das Thema Emanzipation der Frau allgemein sieht. Und das ist ein Kommentar zu einem Urlaub, den sie in der Normandie gemacht hat. Ich wollte das mal einfach mal vorlesen, dass man einfach ein Bild hat, ja, was sie so gedacht hat. Wie erstaunte ich zu erfahren, dass es die neueste Mode sei, sich die Haare rot zu färben. Ich muss gestehen, alles empörte sich in mir gegen diesen letzten Schick. Ich fand diese Toilettenkünste unwürdig und bedauerte von ganzem Herzen die Frauen, welche von denselben Gebrauch machten. Ich sagte mir unwillkürlich, dass, solange unser Geschlecht sich solch eitlem Treiben hingibt, die Forderung der Frau nach Emanzipation einfach lächerlich ist und dass die wenigen, welche unbekümmert solchen Tand in einer Erkenntnis des Ernstes des Lebens nach einer festen Lebensstellung ringen, Universitäten besuchen, sich der strengsten Prüfungen unterziehen, eben doch nichts als jene Inseln im Meere des Frauenlebens sind, die eine Zeit lang sichtbar bleiben, von denen es scheint, dass sie immer mehr Land ansetzen werden, die dann aber plötzlich wieder verschwinden.
Danke dir. Mutmaßend natürlich, aber was meinst du, würde sie BewerberInnen mitgeben?
Auf jeden Fall Zeit lassen. Also sie beschreibt es auch in dem Kontext ihrer sängerischen Tätigkeit, dass sie sagt, dass man Zeit brauche, dass die Stimme sich entwickelt und dass auch Singen lernen Zeit braucht. Aber ich glaube auch so allgemein, sie hat es auch so ein bisschen kritisiert, dass alle so schnell auf die Bühne wollten und sich nicht Zeit gelassen haben, nur Kurs studiert haben und direkt auf die Bühne. Und deswegen Zeit lassen.
Dann danke ich dir sehr. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Du hast eine unglaublich spannende Persönlichkeit mitgebracht, auch wenn sie nicht so glücklich war an den Konservatorien. Bin ich sehr froh, dass es diese ersten Frauen gab, die Sichtbarkeit geschaffen haben.
Ja.
Und vor allen Dingen so mutig waren, das auch noch gegen alle Widrigkeiten der Zeit durchzusetzen.
Absolut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und hiermit beenden wir den Podcast Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Das war ein Podcast der ganzen Reihe.
Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Hört gerne auch in die anderen rein, wir freuen uns.